Das ist jetzt hier die zweite Stunde des Lokalmagazins auf der 96,6 der Wüstenwelle für den Freitag, den 21. Oktober. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich hier im Studio Dietrich Weichold.
Hallo.
Ja, eigentlich dachte ich, wir reden über deine Liebe zur Kunst und was das bewirkt hat, aber das ist eher so ein zukünftiges Projekt. Du bist nämlich Autor von Kriminalromanen unter anderem.
Unter anderem, ja. Ja, ich habe, also was Kunst anbelangt, habe ich eben gerade ein Manuskript abgeschlossen über Kunstfälschung und was damit zusammenhängt, Kunstfälschung bis hin dann zu Geldwäsche. Und da wird auch gemordet in dem Roman, das blieb nicht aus, das konnte nicht ausbleiben.
Und du bist da eines Tages drüber gestolpert über das Thema in einer Ausstellung?
Ja, vorm starken Jahr war in Stuttgart in der Staatsgalerie eine Grafikausstellung zum 200-jährigen Jubiläum der Grafiksammlung Stuttgart. Und dort habe ich im Raum des 18. Jahrhunderts eine Federzeichnung gesehen, die nahtlos in die Ausstellung reingepasst hätte. Und wenn da nicht die Jahreszahl 1967 dabei gestanden hätte, hätte man sie gar nicht als Fälschung wahrgenommen. Und im Shop draußen lag dann ein Buch, das dieser Fälscher auch geschrieben hatte. Eric Hepburn heißt der, das heißt Handbuch für Fälscher. Das habe ich dann gekauft und sehr interessiert durchgelesen. Und so kam ich dann auf die Idee, über Kunstfälschung einen Roman zu schreiben.
Das war also ein Fälscher, der öffentlich gefälscht hat und gesagt hat, so geht's, guckt mal, wie gut ich das kann, während andere das ja eher verdeckt machen.
Ja, nein, der hat sehr viel selbst gefälscht und war dann irgendwie frustriert, weil er ja mit seinen Spezialkenntnissen gar nicht anerkannt werden konnte, weil er im Geheimen gearbeitet hat und hat dann dieses Buch geschrieben und sich damit eigentlich geoutet und vielleicht gehofft, dass er berühmt wird, wurde er auch, nur hat er es nicht lange überlebt. 2 Jahre später wurde er in Rom totgeschlagen und niemand weiß warum. Eventuell war es also ein Anschlag aus der Fälscherszene, weil man sich verraten fühlte, aber das ist sehr geheimnisvoll.
Das wäre auch ein Stoff für einen Roman.
Ja, durchaus.
Aber wir müssen noch eine Weile warten, bis wir das lesen können, was du da verfasst hast.
Ja, also erstens steht der Titel noch nicht fest und zweitens weiß ich auch noch nicht, wann das rauskommt. Aber ich denke schon, dass es irgendwann rauskommt.
Aber wir müssen trotzdem nicht darauf warten, um etwas von dir lesen zu können. Du hast nämlich schon einige Werke veröffentlicht.
Naja, Werke, ich habe drei Kriminalromane veröffentlicht.
Und ich habe hier was in der Hand, Geschichten aus den 50ern.
Ja, das war meine erste Fingerübung im Schreiben. Das ging eigentlich damit los, dass ich 2 Freunden zum 60. Geburtstag eine Geschichte geschrieben habe und habe dabei gemerkt, dass mir das Spaß macht und dann halt weitergeschrieben. So ist dieses Heftchen da entstanden, das habe ich dann bei Books on Demand gemacht. Weil ich aber mal sehen wollte, wie das geht. War ein bisschen anstrengend, habe da den Satz selber gemacht, das sieht man leider auch noch. Aber ich bin trotzdem ganz damit zufrieden.
Das heißt, so hat es angefangen bei dir mit der Schreiberei?
Ja, so hat es angefangen. Eigentlich viel früher. Das liegt wahrscheinlich 20 Jahre zurück. Da habe ich mich damals mit einem Kollegen im Lehrerzimmer darüber unterhalten, dass es nach unserem damaligen Wissen keinen Roman gab, auch keinen Film, in dem Schule von einem Insider dargestellt wird. Und das wollte ich dann irgendwann mal machen. Und wie dann so im Jahr 2006 der Silberstreifen der Pensionierung langsam zu sehen war, da wusste ich, jetzt muss ich anfangen oder es wird nie was draus. Und habe dann meinen ersten Krimi geschrieben. Es ging mir eigentlich um Schulleben. Aber für Schulleben interessiert sich ja niemand. Wer keine Kinder in der Schule hat oder selber mit der Schule zu tun hat, schiebt dann die Schule auf die Seite, weil er ja meistens auch keine so ganz angenehmen Erinnerungen damit verbindet. Und da brauchte ich eine Trägerstory und habe dann einfach einen Krimi draus gemacht. der spielt draußen im Eugen-Bolz-Gymnasium in Rottenburg, wo ich die letzten 13 Jahre meiner Dienstzeit gearbeitet habe.
Das heißt, du warst Lehrer. Was hast du denn unterrichtet?
Englisch, Spanisch und Deutsch.
Ja, das ist schon mal was sehr Sprachliches.
Ja.
Da hattest du eine gute Vorbereitung, um selber zu schreiben. Und dieser erste Krimi, kam der auch beim Silberburg Verlag raus?
Nein,
oder?
Da habe ich damals beim Silberburg Verlag dummerweise gar nicht angefragt. Der wurde in Stuttgart veröffentlicht vom Schmetterling Verlag. Der Schmetterling Verlag ist so ein Nischenverlag, der Sprachdidaktik und solche Sachen macht. Mhm. Und ich hatte zufällig erfahren, dass der vor 10 Jahren einen Krimi veröffentlicht hatte, der in Tübingen spielt, Killertal hieß der. Und habe dort angefragt und die waren dann so freundlich. Und ich war sehr froh, weil ich von sehr vielen Verlagen immer dieselbe Ablehnung bekam. Jawohl, schöne Studien, Sprache gut, aber zu viel Schule und zu wenig Krimi.
Ah ja, Regionalkrimis boomen ja seit einiger Zeit.
Ja.
Man hat es da noch nicht so,
doch,
haben Sie das nicht gerochen, den Braten?
Ich habe den Braten nicht gerochen, ich war einfach, ich hatte da Scheuklappen auf.
Hm. Was hast du denn heute uns mitgebracht, als dass wir mal
eine
Kostprobe kriegen?
Aus meinen 2 Romanen, die beim Silberburg Verlag veröffentlicht wurden, Proben mitgebracht. Der eine heißt Börsenfeuer, der kam 2010 raus. Und der andere heißt Sozeronnen, der kam dieses Jahr im April raus. Beide haben natürlich dasselbe Personal irgendwo. Nämlich den etwas älteren Kriminalkommissar Kupfer, der in Böblingen sitzt. Der wohnt in einem Fertighaus, von dem er per Pappdeckelvilla redet. Der ist ein bisschen Anti-Held, also kurz vor der Pensionsgrenze. 1,75 groß mit etwas kurzen Armen. Also er ist nicht der Mensch, der jetzt große körperliche Leistungen verbringen kann, aber er hat es im Kopf und ist sehr clever. Ja? Ich habe eine Szene dabei, wo er von seiner Frau zum Einsatz gefahren werden muss. Und zwar ist es Samstag. Er hat morgens in seinem Haus rumgewerkelt, er hat die Kellerdecke isoliert und mittags hat es dann was Leckeres zu essen gegeben und er hat also 2 Gläser Rosswager Lemberger getrunken. Das ist ein Lieblingswein. Und deswegen hat er sich hingelegt und will eigentlich jetzt ausruhen, wird aber zu einem Einsatz nach Stuttgart gerufen. Und
Könnte von der Polizei gestoppt werden und dann muss er eine Tüte blasen.
Ja, ja, eben. Und deswegen fährt ihn seine Frau. Jetzt, Moment, wo geht's denn los? Ja. Also sie muss ihn wecken, klar. Und dann sagt er, also sie hält ihm das Handy vor die Nase, er wacht dann auf, hört von seinem Kollegen, dass er in Stuttgart gebraucht wird. Ich muss weg, sagt er zu Marie, dringend. Vielleicht machen wir jetzt einen ganz wichtigen Zugriff. Aber du willst jetzt nicht Auto fahren. Ich will nicht, ich muss, sagt er verzweifelt. Und wenn dir was passiert, dann bist du angeschmiert. Ein Kriminalbeamter, dem der Führerschein nass geworden ist. Nein, das geht nicht. Soll ich dich fahren? Es wäre ihm etwas peinlich gewesen, seine Frau darum zu bitten. Aber jetzt, wo sie es selbst vorgeschlagen hatte, konnte er es ja annehmen. Dass er dann vielleicht vor den Kollegen als der ältere Herr dastehen würde, der es sich am hellen Samstagmittag so gut gehen ließ, dass er von seiner Frau zu einem Einsatz gefahren werden muss, das musste allerdings vermieden werden. Er würde eine Straßenecke vorher aussteigen. »Naja, wenn du so nett sein willst. Ich steig dann aber am Feuersee aus und du kehrst um. Ich komm schon irgendwo hin, irgendwie hin.« »Ah, ich verstehe schon, klar, Imageprobleme.« Dann seufzte sie ironisch übertrieben und fügte hinzu, was tut man nicht alles, damit dem Mann nichts schief geht. »Aber jetzt lass laufen«, sagte er zu seiner Frau, als sie im Auto saßen. »Du weißt, dass ich nicht rasen mag«, sagte sie und gab trotzdem ziemlich Gas, sobald sie die Autobahnauffahrt Böblingen-Ost hinter sich hatte, blieb stur auf der linken Spur und betätigte sogar die Lichthupe. Sagenhaft, wie du heute fährst, wie die Sau, sagt er anerkennend. Du musst halt dann vielleicht mit deinen Kollegen von der Verkehrspolizei verhandeln, lachte sie mit Blick geradeaus. Auf der Höhe des Westbahnhofs standen sie in vierter Position an der Ampel. Sigi, aber jetzt geht's bloß noch so schnell, wie es halt geht. Ja, ist schon gut. Du warst klasse, danke, sagte er und nahm einen großen Schluck aus der Wasserflasche. Schade um das schöne Essen, wenn man nachmittags so herumhetzen muss. Aber gut war's trotzdem, hervorragend. Lächelnd tätschelte sie seine Hand und sagte, mein großer Genießer. Eben als Marie den Wagen langsam anrollen ließ, meldete sich Aberle. Wo bleibst du? Eben sind Pajak, Rutschinski und noch einer in Jogailas Wohnung gegangen. Sie hatten einen Schlüssel, es wird spannend. Ich bin gleich da, habt ihr noch keine Verstärkung? Eben nicht. Die nächste Streife ist gerade beim Haus der Wirtschaft am Tunnelausgang, müssen einen schweren Unfall aufnehmen. Und das Revier in der Gutenbergstraße ist schwach besetzt, da kann keiner weg. Aber ihr könnt doch die drei irgendwie aufhalten, wenn sie aus dem Haus kommen. Wie steht's mit Passanten? Es ist kaum jemand auf der Straße, sagte Aberle. Ich denke, wir schaffen das. Vielleicht kommt der Streifenwagen doch noch. Ich rufe die Funkzentrale noch einmal an. Halt, bieg links ab, schrie Kupfer seine Frau an, die vor Schreck auf die Bremse trat, sodass das ABS zu rattern anfing. Hier, nach links. Was? Fragte Aberle. Nichts, ich habe meine Frau gemeint. Im selben Moment fiel ihm ein, dass er sich damit verraten hatte. Ende, ich bin gleich wieder da, beendete er das Gespräch. Zum guten Glück war der nachfolgende Wagen nicht so dicht aufgefahren und der Fahrer begnügte sich mit einem nachsichtigen Kopfschütteln, wie Marie im Rückspiegel sehen konnte. Sie wartete eine Lücke im Gegenverkehr ab und bog in die Gutenbergstraße ein. Kupfer atmete auf. »So kommen wir schneller hin. Hier fahren nicht so viele.« Aber auch hier konnte Marie nicht rasen. »Wenn wir jetzt ein Blaulicht hätten,« stieß Kupfer ärgerlich hervor. »Haben wir aber nicht. Jetzt dauert's halt so lang, wie es dauert.« »Sei still, das weiß ich selber,« schrie er und schlug vor Aufregung mit der flachen Hand auf das Armaturenbrett. »Das nächste Mal fährst du mit der S-Bahn oder du trinkst am helllichten Tag kein Lemberger mehr,« schnappte Marie. »Und siehst du das Sperrschild da vorne? Also ich wäre hier nicht reingefahren. Dann fahr halt nach links.« Marie bog in die Hasenbergstraße ein. »Halt an der nächsten Kreuzung. Den Rest gehe ich zu Fuß.« »Danke, dass ich dich herfahren durfte.« »Danke, tschüss.« Kupfer stieg aus und ging so schnell, wie er ohne zu rennen konnte, zur Johannesstraße hinüber und kam mit rotem Kopf dort an. Schon von Weitem sah er Aberle mitten auf der Straße stehen. »Wo sind die Kerle?« fragte er ihn keuchend. »Fort.« »Wie fort? Sagt mir jetzt aber nicht, dass sie euch durch die Lappen sind!« schimpfte er und schnappte nach Luft. Aberle machte nur ein betretenes Gesicht und öffnete die Hände in gottergebener Geste. »Verdammter Mist!« donnerte Kupfer. »Wie konnten euch diese Typen durch die Lappen gehen? Nur ein paar hundert Meter vom nächsten Polizeirevier weg und wir müssen die laufen lassen. Wieso haben die niemand geschickt? Wenigstens für eine Viertelstunde.« »War nichts zu machen, sind unterbesetzt.« Sie wollten jemand schicken, sobald das möglich wäre. Sie haben sogar die Funkzentrale auf dem Pragsattel noch einmal eingeschaltet. Aber nichts war's. Einfach zu viel los in der Stadt, wegen der Demonstration gegen Stuttgart 21. Fragen Sie den Kollegen Stöcker. Er deutete auf den Streifenpolizisten, der eben aus dem Auto stieg. Scheiß Stuttgart 21, holzer Teufel, fluchte Kupfer. Als er sich einen Moment unbeobachtet sah, kniff er die Augen zu und versuchte mit heftigem Zucken den Lemberger Nebel vollends aus dem Kopf zu schütteln, spürte aber nur einen stechenden Schmerz hinter seiner Stirn. Er riss sich zusammen und konzentrierte sich auf Stöcker. »Es ging zu schnell«, rechtfertigte sich Stöcker. »Plötzlich flog die Haustür auf und die drei rannten raus, als würde ihnen der Arsch brennen, und verschwanden um die Ecke da vorne.« Wir konnten den doch nicht einfach hinterher schießen. Ausgerechnet in dem Moment waren auch noch Leute auf der Straße. Und bis wir ausgestiegen wären, hätten wir sie ohnehin nicht mehr einholen können. Die waren saumäßig schnell, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Kupfer biss sich auf die Lippen und schaute seine Kollegen an. Aberle um die 50, deutlicher Bauchansatz und hängende Schultern, Stöcker kurzbeinig und breit, Alter schwer einzuschätzen. Stöckers Kollege sah auch nicht sportlicher aus. Und er selbst, fast 60, mit einem Fersensporn, der ihm bei Überbeanspruchung seines Fortbewegungsapparats deutlich sein Alter signalisierte. Von einer hörbaren Kurzatmigkeit infolge von Weingenuss am helllichten Tag ganz zu schweigen. Ehrlicherweise musste er sich eingestehen, dass auch er nicht derjenige gewesen wäre, der drei verdächtige Typen in panischer Flucht hätte aufhalten können. Besonnenheit war angesagt, sagte er sich, griff nach seinem Handy und rief die Zentrale im Präsidium an.